Heute sage ich, das verstehen nicht alle gleich richtig, aber ich sage es jetzt gleich. Heute sage ich, Sterben ist etwas Schönes. Ich weiss, es klingt etwas verrückt, aber Sterben habe ich als etwas Schönes empfunden.
Die Endlich-Leben-Folge ist anders als sonst. Das Gespräch, das du jetzt gerade hörst, habe ich am 1. Oktober vor Live-Publikum aufgenommen, im Rahmen des 20-Jahre-Jubiläums von Radio Live Channel. Ich denke auch gerne an den Abend zurück, an all die Begegnungen mit den Leuten, die gekommen sind und natürlich auch an das berührende Gespräch mit meinem Gast, Kilian D'Alberto. Schön, dass du jetzt dabei bist und das Gespräch auch noch hören kannst.
Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Endlich leben, einmal in einem ganz anderen, für mich auch sehr ungewohnten Setting. Normalerweise gehe ich eigentlich zu meinen Gästen heim. Ich treffe sie irgendwo an ihrem Küchentisch, ihrer Stube, zwischendurch auch mal in ihrem Büro. Aber heute hocke ich hier auf einer Bühne, auf einem recht bequemen Sessel, finde ich. Und ich habe da ganz viele Leute, die mir erwartungsvoll entgegenschauen. Das ist nämlich ein Live-Podcast. Man kann den am Radio hören, gerade jetzt, wo auch immer ihr seid, die jetzt gerade am Radio zuhören. Schön sind ihr dabei. Und man kann den live zuhören, hier im Pfäffiken Zürich. Herzlich willkommen! Ich bin Evelyn Gutknecht und ich freue mich wirklich sehr fest, dass ich heute Abend nicht allein hier auf dieser Bühne sitzen muss, sondern dass ich einen Gast habe, Kilian D'Alberto. Herzlich willkommen, Kilian. Mega schön bist du da.
Danke vielmals.
Und ich finde, es ist vor allem besonders schön, dass du da bist, wenn man denkt, was du für eine Geschichte hast, was du für Monate hinter dir hast. Und wenn man daran denkt, dass du vor noch nicht so langer Zeit so gut wie tot gewesen bist, oder eigentlich müsste ich sagen, du bist tot gewesen. Du bist eineinhalb Stunden klinisch tot gewesen. Wenn ich das so sage, es schudert mich fast ein bisschen. Wie geht es dir, wenn ich das so sage?
Ja, es bewegt auch mich. Weil es sind natürlich gerade immer auch Gefühle und Erfahrungen, die sich da gerade wieder verbinden. Und, aber es gehört zu mir jetzt, ja.
Das ist ein Teil von deiner Geschichte. Ja. Wir wollen natürlich das heute Abend erfahren. Hey, wie ist es gegangen, dass du gestorben bist? Und wie ist es gegangen, dass du heute lebst? Und wie ist es so, das zweite Leben überkommen? Aber zuerst mal, Kilian, ja, die meisten von denen, oder von denen, die zuhören, kennen dich nicht. Sag mal schnell, wer bist du? Was machst du so?
Ich bin der Kilian D'Alberto. Ich habe am 12. August dieses Jahr meinen 57. Geburtstag dürfen feiern. Yes. Ja. Ich bin verheiratet mit der Yolanda, habe zwei Kinder, Ramona und der Marek, sind schon erwachsen. Und habe fünf Enkelkinder. Das Jüngste ist irgendwo etwa mal eins rum. Und, ja, ich weiß es aber nie so genau, wie alt die Kinder sind.
Das können wir jetzt leider nicht schneiden,
aber
also, Kilian.
Ich bin um die Eins rum und der Älteste ist 12. Also, ja,
da läuft etwas.
Eingebettet in einer schönen Familie.
Mhm. Und du bist auch wieder am Arbeiten und das ist auch nicht ganz selbstverständlich.
Ja, genau.
Ja, Kilian, wir wollen jetzt die Zeit ein bisschen zurückspulen, ein paar Monate zurück, gerade zum Anfang von diesem Jahr, nämlich den 23. Januar 2025. Ich kann mir mega gut vorstellen, dass der für dich und auch für deine Familie ein Tag ist, den man wahrscheinlich nie mehr wird vergessen. Mhm. Nimm uns mal mit rein. Du bist dort am Morgen aufgestanden. Wie ist es dir gegangen?
Ich bin sehr gut aufgestanden. Ich hatte einen spannenden Tag vor mir, geschäftlich. Ich hatte ein Meeting vor mir, das mich wirklich gefreut hat. Habe meine Sachen gepackt, habe meiner Frau Tschüss gesagt und bin auf dem Weg, bin zum Haus aus. Und irgendwo 20 Meter weiter vorne habe ich gemerkt, etwas ist nicht gut. Mhm. Und das ist dann relativ ganz schnell gegangen. Mit jedem Schritt ist der Schmerz grösser geworden. Dass ich wirklich gemerkt habe, da ist wirklich etwas nicht gut.
Mhm. Also hast du auch Angst bekommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist mehr einfach, nein, ich habe einfach ganz fest Schmerzen bekommen. Und ja, wenn man ganz fest Schmerzen in der Herzgegend bekommt, dann ist es naheliegend, dass da innen irgendwie etwas nicht stimmt. Und ich habe eigentlich gewusst, ich kann nicht mehr weitergehen jetzt. Und ja, habe dann meiner Frau angerufen und sie hat leider nicht abgenommen. Ja, morgen um 6 Uhr. Aber mal eigentlich wäre sie auf gewesen, aber sie hat nicht abgenommen, weil sie ihr Nattel halt nicht mitgenommen hat. Sie war mit dem Hund draußen gewesen. Und dann bist der pflichtbewusste Schweizer, hat dann seinem Chef angerufen und gesagt, du, mit mir stimmt etwas nicht.
Am Chef? Das ist noch lustig.
Ja, meinem Chef, ja. Okay. Ja, der erwartet mich, der hat etwas vor
heute mit mir. Ich glaube, ich hätte die Zähne gerade am Arzt angerufen.
Das habe ich nachher gemacht. Ja. Nachher haben gesagt, ich kann nicht kommen, ich muss jetzt der Ambulanz anrufen. Und ich habe das gemacht und ja, bin dann aber durch ihn, dass er das gewusst hat, bin ich dann begleitet worden am Telefon.
Er hat mich
dann sofort zurückgerufen und hat gesagt, du bleibst am Telefon, bis die Ambulanz bei dir ist. Und das ist der erste Teil von dem Puzzle, wo es gebraucht hat, damit ich wach geblieben bin, bis die Ambulanz bei mir war. Ja. Und dann ja. Habe ich es zurück heimgeschafft. Ich weiss nicht genau wie, weil wenn jeder Schritt noch mehr weh tut und noch mehr weh, das ist ein Schmerz gewesen, den habe ich wirklich noch nie erlebt. Das hat so unglaublich weh gemacht.
Und hast du dort schon den Gedanken gehabt, ui nein, ich habe einen Herzinfarkt, etwas ist mit dem Herz, weißt du, so, ist dir bewusst geworden, wie ernst das jetzt ist oder könnte sein?
Ich habe angenommen, ja, dass das mit dem Herz zu tun hat, aber wie ernst das wirklich ist, also dass ich jetzt dann stirb, das ist nicht in meinem Kopf gewesen, nein. Mhm. Sondern einfach, es tut weh und jetzt muss die Ambulanz kommen und muss mir helfen. Mhm. Und ja, die sind dann gekommen. Ich habe es dann zurückgeschafft tatsächlich und bin dann wach geblieben, bis die Ambulanz gekommen ist. Die sind gekommen.
Also wach geblieben heisst bei Bewusstsein?
Bei Bewusstsein, ja. Ich war am Telefon mit meinem Chef. Das ist ganz ein toller Chef.
Ja, in dem Fall, ja.
Und er hat mich einfach, ich habe dann gesagt, ja, sie kommen. Und gesagt, sind sie bei dir? Ich sage, nein, sie sind nicht bei mir. Sie kommen. Mhm. Du bleibst am Telefon, bis sie da sind. Also er war sehr hartnäckig mit mir gewesen und dadurch bin ich bei Bewusstsein geblieben. Mhm. Und dann sind die gekommen, die haben mich dann gefunden und haben mich sofort angefangen anhängen an den Geräten. In der Zwischenzeit war meine Frau natürlich auch daheim gewesen und mein Sohn ist auch noch gekommen. Und haben das Trauerspiel mitverfolgt und haben gesehen, wie ich da um mein Leben kämpfe. Bis dann ich angehängt war, ich hatte einen Monitor vor mir, wo man sieht, wie da dein Herzschlag geht. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich die Nulllinie gesehen habe. Man kennt die daheim, in den Krimis eigentlich. Mhm. Wenn jemand stirbt, sieht man die Nulllinie. Und ich habe die von mir selber dürfen sehen und habe gewusst, okay, jetzt ist es, glaube fertig.
Krass. Also,
und dem Moment, dass wir uns das schnell
vorstellen, du liest da, du hast den Monitor vor Augen und du siehst, mein Herz schlägt ja nicht mehr. Also, meine Nulllinie ist, wenn das Herz aufhört zu schlagen.
Genau.
Aber das hast du noch gesehen?
Den Moment habe ich gesehen. Ich habe nicht die ganze gesehen, ich habe es bis in die Mitte vom Monitor gesehen. Aber ich wusste, jetzt kommt es, jetzt ist sie da. Und dann ist die Zahl 0 gestanden und dann bin ich befreit gewesen. Befreit gewesen von meinen Schmerzen.
Also auch nicht mehr bei Bewusstsein gewesen.
Nein, ich bin tot gewesen. Das Herz hat abgestellt, Stillstand.
Aber also, kannst du uns noch ein bisschen mit reinnehmen? Wie ist das, wenn man sieht, wie das Herz schlägt nicht mehr? Weißt, hast du da Panik? Hast du Gefühl gehabt überhaupt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Mein letzter Gedanke, als ich das gesehen habe, das geht ja so schnell. Aber mein letzter Gedanke war, okay, das war es in dem Fall gewesen. Das waren meine letzten Worte in meinem Kopf. Und dann bin ich schon weg. Und von dem Gefühl her, für mich ist erst nachher, wo mein Herz abgestellt hat, die Befreiung von diesen Schmerzen, das wunderschöne Gefühl, das ich hatte, das war wunderbar. Das war wunderbar.
Bist du dann neu? Also weißt, man hört immer von diesen Nahtoderfahrungen, wo Menschen dann das Licht sehen, Wärme spüren. Ist das so eine Erfahrung gewesen? Oder beschreib sie mal ein bisschen.
Ja, ich weiss nicht, ob ich eine Nahtoderfahrung hatte. Das will ich so nicht sagen, weil das ist mir ganz schwierig. Aber ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Mhm. Ich hatte so viele Schmerzen gehabt. Das hat so fest weh gemacht. Also, dass ich einfach frei gewesen bin. Es ist mir gut gegangen. Aber ich habe kein Licht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, wie ich aus meinem Körper rauskomme und was man da so ein bisschen hört, was zum Teil Leute erleben. Das habe ich nicht. Sondern ich bin effektiv einfach befreit gewesen. Mhm. Und es ist mir gut gegangen.
Häufig hört man auch, dass Leute dann wie so einen Film haben, weißt, ihr Leben noch mal sehen, vorbeifahren, irgendwie all die Momente, die schön waren oder auch weniger schön. Oder dass man fest an die Familie denkt. Hast du auch so etwas erlebt?
Gar nicht. Kann ich mich nicht erinnern, Nein, es ist effektiv bei dem geblieben.
Jetzt ist ja rundum ganz viel gelaufen. Also da müssen wir eigentlich ja fast deine Frau und deinen Sohn noch befragen. Aber wir lassen es jetzt dabei, dass du kannst erzählen, was du im Nachhinein alles gehört hast. Eben, man hat dich reanimiert. Und das war ja nicht einfach nur so schnell ein bisschen bümpeln. Da ist richtig hart um dein Leben gekämpft worden, oder?
Also ich stütze mich da auf den Diagnosebericht, wo die Mediziner geschrieben haben, was sie da alles gemacht haben. Und es ist so, dass in dem Moment, wo mein Herz abgestellt hat, haben die Sanitäter natürlich angefangen zu reanimieren. Von Hand reanimieren, das macht man ein paar Minuten und dann nachher ist man erledigt. Dann gibt es einen Wechsel und dadurch, ja, dass mein Herz abgestellt hat, hat man natürlich auch den Notarzt müssen kommen lassen, weil man hat mich müssen intubieren und das darf nur ein Arzt machen, das macht die Sanität nicht. Und dann ist der Notarzt gekommen und haben mal abgelöst, hat er weitergemacht. Und dann gibt es halt auch, dank der Technik, gibt es Geräte. Das, was ich bekommen habe, nennt sich Lukas. Das ist, dort wird man drunter gelegt und das ist ein Kolben, ein Zylinder, der oben runterkommt. Den stellt man ein und der pumpt einfach immer.
Dass man nicht mehr manuell muss, weil
dass man
so
selber
streng
nicht mehr muss, weil, ja, das ist so streng. Das mag man ja nicht lange machen, wenn man das von Hand muss machen muss. Und so bin ich unter dem Lukas gelegen, ja. Und 78 Minuten lang. Und ja, warum so lang? Man sagt ja auch da, reanimieren machst du zwischen 20 und 40 Minuten. Nachher hörst du auf. Dadurch, dass ich einen überwachten Herzstillstand hatte, haben die Ärzte sich schlussendlich entschieden, wir machen mehr mit ihm. Wir geben ihn nicht auf, auch wenn er nicht gerade gekommen ist. Man hat dann den Defi genommen gehabt, hat 13 Mal die Defi-Stöße gegeben, das hat dann nichts genützt. Sie haben sich gleich dafür entschieden, dass man mit mir ins Spital geht.
Aber weißt du, das ist ja eigentlich noch ein rechtes Risiko, das sie da in Kauf genommen haben, weil wenn du jemanden so lange reanimierst, also das Hirn kann ja enorm geschädigt werden in der Zeit, wo das Herz nicht mehr schlägt. Oder? Also ich bin jetzt nicht Medizinerin, aber ich glaube, das ist nicht so gesund, oder? Und sie haben das Risiko in Kauf genommen, dass sie dich so lange reanimieren, obwohl es könnte sein, dass du nachher zwar noch weiterlebst, aber vielleicht nie mehr der gleiche bist.
Ja.
Wie ist das für dich, wenn du das weißt?
Ja, weil ich weiss, wo ich heute stehe, haben die das natürlich super gemacht. Wenn ich mir überlege, dass ich unter Umständen schwerst behindert wäre, Dann hätte ich keine Freude gehabt, nein. Dann hätte ich, wenn ich hätte können, denen gesagt, mach das ja nicht. Aber ja, die Ärzte haben, oder der Arzt hat ja dort auch noch nicht gewusst, wie lange es dann wirklich geht. Weil man, wenn man reanimiert, man hofft ja, dass das Herz wieder anfängt zu schlagen und dass es wieder selbstständig kann schlagen und dass das irgendwann kann, die Maschine unter Führung genommen werden. Ich wohne im Zürich-Oberland, in Rüti, und es ist dann schlussendlich, bis man dann da transportfähig ist, und dann ist man im Krankenwagen, und dann wird man auf Zürich gefahren. Das ist halt alles auch die Zeit, die dann gelaufen ist, und wo dann letztendlich halt die 78 Minuten Lukas, also eigentlich sind es 90 Minuten mit der Handreanimation und dem Lukas, hat es dann halt die anderthalb Stunden gegeben.
Und dann sind wir ins Spital gekommen, ein Unispital, und dort haben dann die Ärzte auch entschieden, hey, mal, dem Kilian, den geben wir jetzt nicht auf.
Ja, also es war der Moment da, wo sie gesagt haben, wir müssen ihn aufgeben. Er kommt nicht mehr. Es geht nicht. Und irgendwann müssen wir hören. Und wo sie das miteinander besprochen haben, hat warum auch immer mein Herz sich bewegt.
Hat und, schnell einen Juchzer gemacht.
Ja, weil das gezuckt hat oder gepumpt hat, oder wie man dann will sagen, haben sie gesagt, okay, dann geben wir gleich nochmal Vollgas. Ja.
Und das hat eine Not-OP dann bedeutet? Hat
die sofortige OP gegeben, genau, ja, bin ich operiert worden. Und ja, man hat dann meiner Familie
Es ist emotional für dich, über das zu reden, gell?
Man hat ihr dann gesagt, dass Hoffnung keine zu keinigen. Das Einzige, was noch helfen kann, ist das Wunder. Und wenn Ärzte von Wunder reden, dann ist das ja immer ganz speziell. Ja. Und mit dem hat man dann müssen leben im Moment. Und sie haben gesagt, sie hätten alles gemacht. Es kann aber auch noch vieles kommen, wo er nicht überlebt. Und das kann Fieber sein, das kann, wenn die Nieren versagen, das kann ein Pilz sein, Infektionen. Ja, sehr viel, wo jetzt die Gefahr da ist, dass es kommt und wo nicht kommen darf, weil sonst, sonst wird es wieder schwierig.
Eben, ich meine, nach dieser Not-OP war es nicht einfach so, jetzt haben wir Kilian gerettet, jetzt kommt alles gut, sondern dort warst du ja eigentlich immer noch in einem Zustand, wo kein Mensch hat können sagen, schaffst du es nicht, vor allem auch in welchem Zustand schaffst du es. Und ich weiss, es ist ja dann auch viel von dieser Liste, die die Ärzte aufgezählt haben, die eben nicht eintreffen darf, ist eingetroffen. Also du hast, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, du hast Fieber gehabt, du hast irgendwelche Infektionen gehabt, du hast Wasser im Körper gehabt, deine Nieren hat nicht mehr recht wollen. Ja. Also eigentlich wieder so ein Zustand, wo du musst sagen, ja, nicht gerade optimal.
Alles, was kommt, bringt dich um. Es ist alles gekommen und ich kann noch da sein. Punkt.
Wahnsinn.
Lieb Gott hat es gut gemeint mit mir. Noch nicht die Zeit gewesen. Aber es ist ganz schwierig. Das war eine ganz schwierige Zeit gewesen. Definitiv, ja.
Ich nehme an, wahrscheinlich vor allem auch für deine Familie. Du hast ja von vielem nicht so viel mitbekommen. Du warst in einem anderen Zustand gewesen, über das reden wir dann nachher noch. Aber wenn du jetzt so ein bisschen mit deiner Familie, ich nehme an, später haben wir das miteinander besprochen, hey, wie war das für sie gewesen, dich so zu erleben, irgendwo auch meinen Abschied nehmen, oder immer wieder, weil sie nicht gewusst haben, ja, schafft es der Kilian?
Ja, also meine Frau hat mir schon gesagt, weißt du, als ich dich da gesehen habe am Boden liegen und wie sie dich da reanimieren haben wollen und du keine Wank mehr machst. Und ja, das muss anscheinend ganz ein wüstes Bild sein, wenn ein Mensch reanimiert muss werden, da verfärbt sich der Kopf, die Farbe und dann kommt Schaum und meine Frau hat Abschied genommen, mehrfach gesagt. Man hat mich eingeladen in den Krankenwagen, sie hat vorne dürfen sitzen, er hinten rein und hat dann gewusst, er ist tot. Hat nicht mehr daran geglaubt, dass ich jemals wieder zurückkommen dürfte. Das ist natürlich schon sehr schwierig, auch für meine Kinder. Sie haben gewusst, ihr Papi ist ein Kämpfer und sie sind ja vom ersten Tag an meinem Bett gestanden und sind für mich da gewesen. Und haben immer gesagt, kämpf bitte, gib nicht auf. Und ja, ich habe ein Kämpferherz und das ist irgendwo hat das mit dazu geholfen, dass ich die Kraft hatte und dass auch meine Familie mit dem umgehen konnte. Solange nichts ist, wenn man jeden Tag vor einem Ungewissen steht, dann ist das schon sehr schwierig. Aber wenn man dann sieht, hey, das ist vielleicht ein bisschen besser oder dort ist ein Funke wieder mehr, das gibt natürlich sofort auch wieder Hoffnung.
Jetzt hast du vorher erzählt, so den Moment, eben, wo du gemerkt hast, du siehst die Nulllinie und dann bist du weg. Und dann bist du ganz lange ja weg gewesen. Was ist so einer von den ersten Momenten, wo du gemerkt hast, oh, ich lebe ja noch, da bin ich wieder. Magst du dich erinnern?
Also du meinst, als ich wieder verwachen
bin? Ja.
Ich mag mich daran erinnern, dass mir auf dieser Intensivstation jemand von der Pflege gerufen hat. Er hat meinen Namen gerufen und ich war ein paar Tage in einem künstlichen Koma. Ich war 5 Tage im Koma. Und man hat mich dann dort rausholen. Der erste Versuch hat nicht geklappt. Man hat einen Tag später mit dem zweiten Versuch gestartet. Und dort bin ich dann wieder zurückgekommen. Und da war auch die Stimme, wo man meinen Namen gerufen hat. Und wenn sie mich hören, dann drücken sie meine Hand. Und ich mag mich erinnern, wie ich die Hand gespürt habe und ich habe die versucht zu drücken. Und auf das aber habe ich reagiert, ja, und sie natürlich dann auch. ist dann auch wieder heim. Dann ist meine Familie mich besuchen und sie sind gegangen und haben gewusst, was sie hinterlassen haben wieder. Und eine Stunde später kommt mein Sohn das Telefon über vom Unispital. Und jedes Mal, wenn das Telefon kommt vom Unispital, wenn du einen Papi oder jemanden hast, der in diesem Zustand ist, dann hast du Angst. Ist jetzt das Telefon, dass der Moment da ist. Und ja, das war der Moment anders gewesen, wo sie ihm mitgeteilt haben, er ist verwacht. Mhm. Und das ist aber dann, für mich ist das fast die schlimmste Zeit gewesen, wo ich verwacht bin.
Wieso?
Weil ich bin in einem Delirium gewesen. Und das ist, kommt mir rüber, wenn man posttraumatische Erlebnisse hat. Und das ist also etwas ganz Schlimmes eben gewesen. Ich bin in einer anderen Welt gewesen. Ich habe von der einen Geschichte zur anderen gelebt. Und die war völlig real für mich gewesen. Und ich hatte dadurch das Gefühl, mich lügen alle an. Weil ich bin nie im Unispital war. In meiner Geschichte, oder in meiner Geschichte, ich sage euch ein Beispiel, damit ihr euch da etwas vorstellen könnt. Mhm. Ich bin im Ahrtal in einem Eisenbahnwagen gsi, wo ein Spitalzimmer war und bin dort gepflegt worden. Und man hat mich immer wieder müssen, zur richtigen Zeit in einen Circle hineinbringen von der Bahn, damit ich schlussendlich wieder ins Unispital gefahren worden bin. Zusammenhänge habe ich keine. Es ist so absurd.
Total wirr.
Völlig also, wirr, ja. Und ich habe immer wieder selbstständig hätte ich müssen, zu meinem Bett aus, einen Schranken überwinden und wieder ins neue Bett, dass ich dann eben auch dorthin komme. Und allein, ich hatte Kraft nicht gehabt und ich habe Hilfe gebraucht. Und mir hat nie jemand geholfen. Also ich war immer in dieser Not gewesen. Hilf mir doch bitte. Und da sind die engsten Angehörigen, habe ich gesehen und habe gerufen, hilf mir bitte. Boah. Und man hat mich ignoriert.
Also mega albtraummässig.
Genau, und das ist eine Geschichte nach der anderen. Mhm. Also ich bin nie in der wirklichen Realität gewesen, wo ich verstanden habe, sondern das, was ich gesehen habe, war für mich real gewesen. Und ich hatte auch immer Angst um mein Leben. Man wollte mich immer töten. Da hatte es Ärzte, die haben mir die Spritze, mir wollen Luft in die Venen lassen. Und der Arzt oder der Pfleger, der mich rasieren wollte, da war ich der Meinung, der will mir die Halsschlagadern aufschneiden. Dann habe ich unten am Bett durchgelaufen. Ich habe meine Füße zurückgezogen, weil ich wusste, der kommt unten vorbei und will mich. Also,
du bist völlig eigentlich in einer Panik.
Total.
Total.
Und das ist, ich habe mal angefangen aufzuschreiben, so ab der Geschichte 25 habe ich gesagt, jetzt muss ich hören. Weil eine Zeit lang wollte ich es aufschreiben, um es auch verarbeiten können. Aber irgendwann habe ich müssen hören. Und es gibt heute noch Momente, wo ich durch irgendetwas, das gesagt wird, oder irgendwo ich etwas sehe, kommt mir wieder eine Geschichte in den Sinn. Oh ja, das hast du auch noch erlebt.
Also du hast das irgendwo eben gleich auch sehr real erlebt, wenn du sagst, ja, du könntest es noch aufschreiben. Also es ist nicht wie ein schlechter Traum, den man dann auch wieder vergisst in der Nacht, weißt, sondern für dich ist das so real gewesen, du könntest Bücher fast schreiben.
Ich könnte es verfilmen.
Ja.
Ich sehe es vor mir.
Guter Stoff für Hollywood.
Genau.
Nein, die
ja, es ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Und das ist für mich die schlimmste Zeit gewesen. Geendet hat die Geschichte mit einer schönen Geschichte. Nämlich, ich bin dann irgendwann auf Uster ins Spital gekommen, bin dort auch auf der Intensiv gsi. Dort ist ein Arzt vor mich hergekommen, hat mich angehückelt, hat mit mir ein bisschen geplaudert. Und irgendwann habe ich ihn angefangen angrinsen. Und dann, ja, grinst er zurück und sagt, warum? Warum lachen Sie mich an? Mhm. Dann sage ich, schauen Sie, ich weiss, es ist nicht wahr, weil ich im Vorfeld schon viel meine Geschichten mit meiner Familie besprochen habe. Und ich habe immer gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe ihm gesagt, schauen Sie, ich weiss, es ist nicht wahr, aber ich sehe, wie bei Ihnen da Vögel rauskommen, um sie herumfliegen und da im Hemd wieder verschwinden. Ich könnte die Vögel zeichnen. Mhm. Ich sehe sie vor mir. Und ja, er hat dann auch geschmunzelt und er hat dann tatsächlich mit der Medikation mir helfen können, dass die Vögel davon geflogen sind. Und von dem Moment an konnte ich wieder klar denken und ich habe keine sonnige Geschichten mit gehabt.
Hat es dann in diesem Moment, wenn du sagst, du hast zwischendurch mit deiner Familie auch über diese Geschichten können reden, also es hat schon auch klare Momente gegeben, wo du das Ganze ein bisschen hast können reflektieren und sagen, ah ja, das ist glaub doch nicht echt, oder hat's das nicht, du bist nie so ganz klar gewesen und hast gecheckt, ah ja, ich bin da auf der Intensivstation, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, ich bin gestorben, jetzt lebe ich wieder.
In Uster hat das stattgefunden. Denn. In der Zeit, als ich in Zürich war, ich mag mich an kein einziges Bild von der Intensivstation erinnern. Ich habe auch die Menschen nicht, ich hätte nicht gewusst, wer das ist. Also wenn ich bin die Intensivstation im Nachhinein besuchen, wie auch Uster. Und als ich dort hergekommen bin, das war für mich alles fremd gewesen. Das habe ich nicht gekannt. Aber die Stimmen, die die Leute angefangen haben zu reden, habe ich gewusst, sie haben mir geholfen. Sie haben mich gefuttert. Sie haben mich gewaschen. Sie haben das gemacht. Die Stimme war das, was ich erkannt habe, wie wenn ich jemanden visuell sehen würde. In Uster war das anders. Dort habe ich die Leute gesehen und ich hatte Freude an den Leuten, die ich gesehen habe, weil ich wusste, wie sie mir auch geholfen haben. Und darum, in Zürich war das nicht so. Nein, dort habe ich bin immer in meiner surrealen Welt. Ich habe Schlangen an den Decken gesehen bei denen. Und meine Familie, wenn die bei mir waren, die habe ich real erlebt und haben gesagt, hey, musst du mal schauen, ob es Schlangen oder da ist Säbe oder da ist dieses. Und sie haben immer gesagt, nein, Papi, da ist nichts. Oder nein, Schatz, da ist nichts.
Stell dir für deine Familie auch brutal vor. Weißt, haben sie ja mega Freude, dass du am Leben bist und sie mit dir reden können. Nachher merken sie, hey, der hat irgendwie, der sieht Vögel und Schlangen.
Und der ist gaga.
Ja. Ich kann es jetzt nicht so sagen,
nein, ist du so, das sagst. Ja. Ist nicht mehr alles gut im Kopf. Und es war auch nicht alles gut gewesen, in dem Moment. Das ist es. Aber ja, das erlebt man anscheinend, wenn man so etwas Schlimmes mitmacht, wenn man durch so eine harte Zeit muss, dann tut der Körper, das Hirn, das Vater, so Sachen produzieren, die null. Ich könnte auch nichts in Verbindung bringen mit meinem Leben. Irgendwie. Nichts. Also,
ist es irgendetwas, was dir aber in dieser Zeit geholfen hat? Oder hast du einfach durch müssen?
Ja, ich habe effektiv durch müssen, weil mich haben alle im Stich lassen.
In deiner Perspektive
hier? Also, aus meiner Perspektive. Ja. Ich habe meinem Sohn gesagt, du darfst nicht heimgehen, Marek, du darfst nicht. Ich werde umgebracht. Die bringen dich um heute Abend. Ich weiss es. Und habe ihm das erzählt. Und der Marek ist auf der Intensivstation und sagt, nein, Papi, die schauen dir alle gut. Du musst keine Angst haben. Sag ich, nein, ich weiss es, du musst da bleiben. Und er ist gegangen. Und ich bin allein gewesen. Ich musste kämpfen, nachher ums Überleben. Weil sie mich gejagt haben, weil sie mich geplagt haben.
Also wirklich eine mega traumatische Horror. Geschichte, Horror, die du hier erlebt hast.
Ja, das Schlimmste.
Wie viele Wochen sind das gewesen? Weißt du, dass wir uns ein bisschen
zwei Wochen.
Ja.
Das hatte ich zwei Wochen gehabt. Es hat dann nachgelassen mit der Zeit. Und wo es dann nachgelassen hat, also eben Ende zweiter Woche, habe ich genau über das angefangen zu reden. Respektive, ich habe es ja immer erzählt. Und sie haben einfach immer gesagt, nein, es stimmt nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, irgendwie in dem Fall, ja, bin ich wirklich dann. Das ist wirklich nicht gut mit mir. Und darum habe ich dann in Uster, wo es dann schon deutlich besser war, habe ich dann sagen, ich weiss, es ist nicht wahr, aber ich habe meine Frau, ich habe meine Kinder gesehen und sie sind nicht rum gewesen. Ich sehe meine Frau jetzt da und sage, da hockt meine Frau. Und alle anderen haben gesagt, nein, der Stuhl, ich sehe einen leeren Stuhl, ich habe sie aber gesehen. Und für mich ist es real und wahr. Also es ist, ja, das ist schwierig.
Ja.
Das ist schwierig.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das ja schon auch einiges ausgelöst hat bei Ärzten, beim Spitalpersonal, wenn sie wissen, hey, du bist eineinhalb Stunden tot gewesen, man hat dich reanimiert und jetzt bist du am Leben und es geht dir eigentlich. Also ja, nebst den Sachen, die du gesehen hast und so, aber es geht dir gut. Weißt, hast du irgendwie das gemerkt dann auch im Nachhinein bei den Ärzten, dass sie selber auch ein bisschen staunen darüber, wie es dir geht?
Die staunen heute noch. Also ja, sie haben es auch klar mitgeteilt. Sie haben es auch klar gesagt. Also, ein Kardiologe von mir hat gesagt, schauen Sie, so etwas wie Sie, das gibt es gar nicht. Also mal, es gibt schon, weil sonst wären Sie nicht da. Ein anderer hat gesagt, schauen Sie, das ist ein Wunder. Das ist unmöglich. Ich kenne eine Person, die hat 10 Jahre auf der Intensivstation in Zürich gearbeitet und sie hat gesagt, los Kilian, so etwas haben wir noch nie gehabt. Also, egal wer, es ist nicht möglich. Es ist auch so, dass ich, oder man sagt, wenn man mehr als 60 Minuten reanimiert wird, nimmt das Hirn Schaden. Dadurch, dass ich hierher gekommen bin, habe ich meinen Diagnosebericht nochmal angeschaut. Ich habe einfach die Papiere nochmal in der Hand gehabt, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und ich habe realisiert, was dort drin steht. Das habe ich bis heute nicht gewusst. Am 23. ist es passiert. Am 25. bin ich neurologisch untersucht worden, ob meinem Kopf alles gut ist. Dort war alles gut gewesen. Und am 27. bin ich wieder untersucht worden. Und dort steht, dass ich eine mittelschwere Hirnschädigung habe infolge von Sauerstoffmangel. Und auf das aber hat man meiner Frau dann auch gesagt, eben, sie wird mit anderthalb Jahren Rehabilitation müssen rechnen und nachher dann wird es ein Pflegefall sein. Ja, jetzt verstehe ich, warum sie das gesagt haben. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Das habe ich selber noch mal eine neue Erkenntnis gehabt. Und als ich dann in Wald neurologisch untersucht worden bin, da bin ich 5 Stunden lang neuropsychologisch untersucht worden.
Also in der Reha?
In der Reha dann, ja. Dort hat man der Arzt gesagt, Herr Alberto, habe ich noch nie gehabt, aber ich habe überall gut bis überdurchschnittlich abgeschnitten. Es gäbe Mengen Gesunde, die nicht so gute Resultate bringen. Also,
mega schön. Voll ja, parat. Wirklich, da darf man mal klatschen, oder?
Ja. Also die Ärzte staunen alle. Mhm. Ja.
Was sagst du? Eben, die Ärzte sagen zum Teil ein Wunder oder unglaublich. Was sagst du, wenn du deine Geschichte so
zusammenfassen würdest? Sagen, der liebe Gott hat es unglaublich gut mit mir gemeint. Für mich ist es klar, eine höhere Macht, also für mich ist es Gott, wo da eingegriffen hat und wo das nicht zulassen hat, weil da ist so viel, hat mich Seele töten und alles hat nichts genützt und ja, ich bin Gott dankbar, dass ich da von ihm gesund gemacht worden bin. Es gibt für mich gar nichts anderes. Weil der Mediziner kann man nicht sagen, was es ist. Er weiß es nicht. Also,
und kannst du das irgendwie erklären? Also weißt, hast du irgendwie das Gefühl, oh Gott hat eine Mission für dich, hat etwas noch parat oder braucht dich noch? Oder weißt, wie tust du das fühlen? Das ist ja irgendwo auch noch, ich kann mir jetzt vorstellen, das ist auch noch ein bisschen Stress, wenn man so weiss, okay, jetzt habe ich ein zweites Leben. Irgendwie jemand da höhere Macht will anscheinend, dass ich noch lebe. Und jetzt? Was mache ich jetzt mit dem?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen eine Frage. Da bin ich auch schon konfrontiert worden. Hey, Gott hat etwas vor mit dir. Du musst jetzt. Und ich sage ihm, nein, ich muss gar nichts. Ich freue mich über mein Leben und ich bin Gott dankbar. Und was mache ich damit? Dort, wo ich konfrontiert werde, prüfe ich. Und wenn es das ist, dann sage ich, okay, ich mache das. Dass ich da sitze, ist ein Grund drum. Sonst würde ich nicht da sitzen. Sonst hätte ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich bin kein Bühnenmensch. Aber das ist mein Auftrag. Da habe ich jetzt einen Auftrag drin gesehen, dass ich das soll machen. Und ich mache das. Und ich habe das Gott auch versprochen. Aber ich muss es klar sehen. Aber ich gehe nicht suchen. Ich tue mich auch nie nicht zu bewerben. Und ich, ja, überhaupt nicht.
Das also ist, für dich ist das kein Stress.
Da bin ich völlig tiefenentspannt. Ja,
das ist schön.
Ja. Das kommt, wenn das kommt, dann ist okay. Und
das ist für dein Herz sicher auch besser, wenn du
tiefenentspannt bist.
Komm, reden wir doch noch über dein Herz. Also weißt, wir haben es gehört, Intensivstation, Reha, dein Herz hat Zeit gebraucht. Wie ist es weitergegangen? Also es ist ja nachher nicht einfach, kommst du aus der Reha und alles ist wieder gut und du kannst wieder volle Pulle Enkelkind hüten, rumrennen, mit dem Hund joggen und 100% arbeiten, oder? Also, ja, da hat es ja einen Weg gegeben.
Ja, das ist, da habe ich auch zu 100 Stunden angefangen. Ich bin wohl verwacht, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich bin im Bett gelegen und ich konnte nicht einmal meinen rechten Arm lupfen. Das ist nicht gegangen. Das war, wie wenn jemand draufstehen würde. Das war so schwer. Also ich war gefangen in meinem Körper. Und ja, das geht natürlich nicht. Das war für mich etwas. Das darf nicht so sein. Und dann ist darum gegangen, ja, was muss ich machen? Ich muss wieder können aktiv werden. Und ich muss wieder können aufstehen. Und das hat natürlich unglaublich viel Kraft gebraucht. Das ist tagtäglich intensives Training, Reha. Das hat im Unispital schon angefangen, auch dort. nachher in Uster, wo man mich so an einen Tisch gehöckelt hat, wo ich mal versucht habe, ein bisschen höckeln. Mhm. Also, zu unterstunden anfangen, wie ein kleines Kind, das lernen muss sitzen, das muss lernen aufstehen, das lernen laufen. Ich weiss noch, in Uster im Spital ist mich meine Familie besuchen und ja, es war Februar, es war noch kalt, aber die Sonne hat geschonnen. Da hat mein Sohn dann gesagt und meine Frau so, Papi, jetzt packen wir dich zusammen und jetzt gehen wir raus. Und ich dachte, ja, will ich da raus? Und so habe mich dann da in einen Rollstuhl reingepackt und mich warm angelegt und dann ist mir dort rausgegangen und ich habe Schnee am Boden gesehen. Ich habe gesagt, gib mir bitte ein bisschen Schnee in die Hand, ich will das fühlen. Mhm. Und ich habe, wie jemand, der das erste Mal Schnee gesehen hat, habe ich Schnee gefühlt und dachte, du, nein, unglaublich. Und ich habe Beisen in meinem Gesicht gemerkt und es war zwar kalt, aber das waren alles Erlebnisse für mich. Mhm. Bis es dann eigentlich so weit kam, dass ich gesagt habe, ich möchte laufen. Und dann haben mich meine Kinder zum Rollstuhl ausgelupft und ich konnte zwei Schritte so machen und dann mussten sie mich wieder abhöckeln. Aber ja, das war einfach ein Kampf in mir. Ich wollte das und habe ja, irgendwann dann auch etwas ein bisschen allein machen. Und in dem Moment, wo man allein machen kann, dann heisst es nur noch trainieren, bis einfach ich wieder auf meinen Füßen stehen kann. Und, ja, mhm. Ich habe die Kraft bekommen jeden Tag und ich habe den Willen bekommen jeden Tag. Und so habe ich dürfen wieder auch körperlich fit werden. Aber es war eine lange Zeit.
Hat es da einen Moment gegeben, wo du gefunden hast, hey, nein, ich mag nichts mehr, es ist mir nie zu anstrengend?
Nein. Das gibt es nicht. Geht nicht, gibt es nicht. Mhm. Das ist auch, wenn Ärzte gesagt haben oder meine Frau gesagt hat, du weißt, der Doktor hat gesagt, du musst jetzt mindestens 2 Monate. Das hat mich gerade verrückt gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, ich will nicht sagen, wie lange das geht. Sagt ihr mir, was ich machen muss. Wie lange das geht, das sehen wir dann. Sie haben gesagt, ich bin 1,5 Jahre in der Reha und nach einem Pflegefall. Nein, ich bin nicht 1,5 Jahre in der Reha. Das ist dann einfach, das ist mein innere, das ist ja mein Kampfgeist. Ich habe ein Kämpferherz und ja, ich mache einfach und, mhm. und wenn ich nicht mehr mag, mache ich nochmal und wenn ich noch gar nicht mehr mag, dann mache ich nochmal.
Okay.
Und ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, das tönt ein bisschen wahnsinnig, aber ich bin wahnsinnig. Also, so bin ich halt einfach. Es ist wirklich so. Und ich kann nicht anders, ich will gar nicht anders. Mhm. Weil mir gefällt das so. Und das hat mir geholfen, dass ich innerhalb kurzer Zeit wieder auf die Beine gekommen bin. Mhm. Eben dadurch, dass sie so eine Diagnose bekommen haben, mein Sohn hat Versicherung gekümmt, von meinem TÜV hat die Nummer abgegeben. Ich bin heimgekommen und gesagt, hey, wo ist meine Nummer an meinem TÜV? Ja, weißt du, dieses Jahr fahrst du nicht mehr TÜV. Mhm. Ich hatte am 23. Januar mein Drama und ich bin Ende Mai auf meinem TÜV wieder gekommen.
Wahnsinn.
Einfach der Kampf. Aufgeben gibt es nicht. Ich,
du hast wollen wieder den alten sein.
Ja.
Alte
ich komme, wenn ich darf, ich komme zurück. Mhm. Und ich tue alles dafür, dass ich möglichst gut wieder zurück darf kommen.
Bist du denn heute wieder zurück? Würdest du sagen, wenn du dich vergleichst, den Kilian vor dem 23. Januar und den Kilian heute, was haben wir heute, 1. Oktober?
Ja, es ist nicht mehr der gleiche Kilian. Das ist es nicht mehr. Es ist vieles noch so wie vorher, aber es ist auch einiges anders natürlich. Einerseits körperlich, ich bin wohl parat. Ich sage, in meinem normalen Alltag habe ich keine Einschränkungen, ich fühle mich gut. Wenn es dann aber um Leistung im Sport geht, da merke ich schon, dass mein Herz nicht mehr gleich leistungsfähig ist. Also ich werde schneller müde, indem ich zu wenig Sauerstoff bekomme. Mein Herz ist viel schneller auf einem gewissen Level von Herzschlag. Und das muss ich natürlich kontrollieren. Da kann ich nicht mit meinem Kopf einfach durch die Wand und sagen, ich mache jetzt einfach. Da habe ich klare Vorgaben von meinem Kardiologen. Und an das halte ich mich genauso konsequent aber auch. Aber ich gehe regelmäßig meinen Sport machen, dass mein Herz wirklich trainiert wird weiterhin. Und aber dergleich bin ich nicht mehr. Nein, da ist auch ein bisschen ein anderer Kilian jetzt.
Also einerseits eben das Körperliche oder das Gesundheitliche, aber weißt, hast du dich auch verändert von deinem Typ, von deinem Charakter, von dem, was dich antreibt oder was dir im Leben wichtig ist?
Ja, das ist so. Also ich vorher hat mich sehr schnell etwas aufgeregt oder wir sagen, nein, das geht nicht, und dann irgendwo sofort in die Lösungen denkt und versucht, die alle Probleme zu lösen. Und heute gibt es viele Sachen, die ich sage, das ist gar kein Problem. Es gibt ganz andere Probleme, die wirkliche Probleme sind. Und, heute sage ich auch zu vielem, die letzten 30 Jahre hat es für so Sachen Lösungen gegeben. Und es gibt auch die nächsten 30 Jahre. Also, da müssen wir uns überhaupt nicht gross Gedanken machen.
Also bist du entspannter?
Ich bin viel entspannter in vielen Minuten. Ich reg mich auch viel weniger auf. Es hat mich in meinem Denken schon noch ein Stück weit anders gemacht. Am Anfang hatte ich das Gefühl, nein, ich bin der gleich. Ich habe mal eine Frage gestellt bekommen, hat das mit dir etwas gemacht in der Beziehung zu Gott? Mhm. Und ich habe gesagt, nein, das ist wie vorher. Mhm. Heute würde ich nicht mehr die Antwort geben. Die Zeit, die verstrichen ist, die verändert mich laufend. Und so auch in vielen Bereichen. Also, ja, ich gebe meinem Körper mehr Sorge, ich ernähre mich besser. Ich sehe nicht mehr alles so weiss, schwarz oder muss auch nicht mehr alles auf Biegen und Brechen sofort gemacht sein. Mhm. Einfach, da bin ich schon viel ruhiger geworden.
Ja. Kilian, Zeit rennt mir davon. Ich hätte noch so dich ein paar Sachen wollen fragen, was ich jetzt unbedingt von dir noch wissen will, bevor unsere Zeit da vorbei ist. Du hast vorher gesagt, du hast die Linie gesehen und hast gewusst, du stirbst und du hast nicht Panik gehabt. Es war wie gut gewesen. Weißt du, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, es passiert noch mal so etwas und du weißt, du stirbst, also hast du keine Angst vor dem Tod?
Bevor das passiert ist, habe ich immer gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Man sagt das noch gleich mal, wenn man so ein bisschen überzeugter Christ ist, man glaubt an Gott und man weiß irgendwo, wo man herkommt oder glaubt daran. Und dann ist das passiert. Und wie ich gesagt habe, ich habe das als etwas sehr Schönes erlebt. Heute habe ich wirklich keine Angst mehr vor dem Tod.
Ja. Und warum? Was kannst du dir das erklären?
Weil ich das mit schönen Gefühlen in Verbindung bringe. Mhm. Ich habe das gut erlebt. Das Gehen, das der Herzstillstand, das Freiwerden von diesen schlimmen Schmerzen, von dieser Not. Es ist mir so gut gegangen. Und ja, das ist eigentlich ein Gefühl, das hätte ich noch gerne auch da.
Ja.
Aber das habe ich nicht.
Ja.
Nein, da tut es weh und da ist es eben. Und
also bist wie, kann ich es mir vorstellen, wie etwas so eine Befreiung? Oder?
Völlig. Mhm. Total. Hm. Ja. Und darum eben, ich glaube, das ist der Unterschied. Heute habe ich wirklich, heute sage ich, das verstehen nicht alle gleich richtig, aber ich sage es jetzt gleich. Heute sage ich, Sterben ist etwas Schönes. Hm. Ich weiss, es klingt ein bisschen verrückt, aber
ich glaube, wenn es jemand darf sagen, dann bist du, oder?
Hinter dem Stehen, hinter dieser Aussage, Sterben, habe ich als etwas Schönes empfunden. Hm. Und darum.
Und gleich lebst du auch gerne, oder? Also wenn ich dich jetzt so erlebe, ich habe nicht das Gefühl, du findest, ja, ich will jetzt eigentlich gerade am liebsten wieder gehen, sondern du geniesst das Leben.
Auf jeden Fall, ich feiere das Leben. Mhm. Ich feiere jeden Tag mein Leben. Also ich bin unglaublich dankbar. Ich stehe jeden Morgen so dankbar auf, dass ich den Tag erleben darf, dass meine Augen aufgehen, dass ich meine Frau sehen darf, dass ich mit dem Hund laufen gehen, wenn es mir manchmal stinkt, weil meine Frau im Moment nicht so gut zu Fuß ist. Aber ich freue mich darüber. Ich freue mich wirklich darüber. Also ich bin sehr dankbar, darf ich leben. Ich lebe sehr gern. Ich habe ein wunderbares Leben. Ich habe wirklich ein schönes Leben. Ich habe auch keine Angst. Also das ist auch etwas, wenn man so etwas erlebt. Dass es wiederkommt, ich habe keine Angst. Ich kenne das Gefühl nicht. Es ist einfach schön. Und freue mich daran.
Ich frage meine Gäste immer, und jetzt auch dich, was heisst für dich endlich leben?
Endlich leben heisst für mich, das Leben ist endlich. Ich bin mir bewusst, es ist einisch zu Ende. Aber auch lebe das Leben. Und ich glaube, ich mache das. Ich geniesse alles. Ich geniesse die kleinen Sachen. Ich habe Freude an den Blümchen. Ich habe Freude an den Tieren. Ich bin letztens durch den Wald. Ich habe ein Reh gesehen, als ich mit dem Bike unterwegs war. Ich habe Freude an dem Reh gehabt. Und ich freue mich am Leben. Und das ist für mich endlich Leben. Nicht alles so ernst nehmen. Wir haben immer das Gefühl, wir haben so viele Probleme. Nein, wir haben es nicht. Wir machen sie uns nur. Lasst das weg. Prüft wirklich, was sind wirkliche Probleme? Was ist wirklich schlimm? Das andere, das ist so, by the way, erledigen. Ist vielleicht unangenehm, mal, vielleicht nur mal einen Schritt tun, der einem nicht passt. Ja, mach's. Das ist hinter dir, ist vorbei. Endlich leben.
Mega schön, Kilian. Ich habe es so wertvoll gefunden, dass du mein Gast gewesen bist. Danke vielmals, hast du uns mitgenommen in die auch nicht so einfache Zeit von deinem Leben. Und ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute.
Das war also der erste «Endlich Leben Live»-Podcast. Schön, dass du zugelassen hast. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, kannst du den Podcast sehr gerne weiterempfehlen, eine gute Bewertung schreiben oder uns auch finanziell unterstützen. RF Media, die diesen und auch ganz viele andere Podcasts produziert, lebt nämlich von Spenden. Den Link zu der Spendenseite findest du in den Shownotes. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Evelyn Gutknecht.
«Endlich Leben», ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr auf rfmedien.ch/podcast.